Ich habe mir so überlegt, was ist das, was ich euch so zum, ich sag jetzt mal zum Abschluss so, also so das letzte Mal als einer der, der Co-Leiter hier oder der als Jugendleiter, was möchte ich euch mitgeben? Und ich dachte mir, also es ist mir schon so vor ein paar Wochen einfach auf dem Herzen gewesen, euch ein paar Gedanken aus dem hohen priesterlichen Gebet Jesu mitzugeben, aus Johannes 17. Also Johannes 17, da betet Jesus und wir sehen da ganz stark, eigentlich mehr als irgendwo sonst, was so Jesus seine Gedanken sind beim Gebet, was er so da formuliert, wie er zum Vater kommt. Es ist das längste Gebet von Jesus im Neuen Testament und man könnte auch so ein bisschen sagen, es ist so das Abschiedsgebet. Es ist wie so ein Testament, das Jesus hier so, ja, dass Jesus irgendwo dem Vater bringt und die Jünger kriegen das wahrscheinlich irgendwo auch mit. Und das Gebet ist so ein bisschen aufgeteilt, da gibt es den einen Teil, der erste Teil ist so ein bisschen Gebet für sich selber, für das, was noch jetzt auf ihn zukommt und für seine Zukunft. Der zweite Teil ist das Gebet für die Jünger, für die, die jetzt gerade um ihn sind, die mit ihm sind. Und der dritte Teil dieses Gebets ist für die zukünftigen Jünger. Also da können wir uns so richtig explizit irgendwo drin wiederfinden. Ja, so diese drei Teile haben wir und ich möchte mal mit uns gerade diesen zweiten Teil anschauen. Da heißt es Johannes 17, Abvers 9, ihr könnt auch gerne das in der Schlachterübersetzung mal an die Wand schmeißen, 9 bis 11, da sagt Jesus, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. So, mit Vers 9 beginnt so dieser Fürbitte-Block in diesem Gebet Jesu. Und das Erste, was wir sehen, ist eben, dass er sagt, ich bitte für sie. Ich bitte für sie. Wer ist sie? Sie sind die Jünger, seine Jünger. Und das ist, finde ich, sehr interessant, wenn man da mal drüber nachdenkt. Wofür bittet Jesus hier zuallererst? Wofür bittet Jesus hier zuallererst? Für die verlorene Welt? Für Erweckung? Nein, nicht zuerst für diese Dinge, sondern für seine Jünger. Und da können wir uns auch schon mal, auch wenn das später nochmal, wie gesagt, wenn später nochmal explizit vielleicht von mehr von uns die Rede ist, können wir uns da auch schon drin wiederfinden. Ja, Jesus, ist das erstmal wichtig, das Erste, wofür er betet, für seine Jünger, für die, die schon zu ihm gehören, die schon dabei sind. Ich dachte mir so, in diesem Kontext, was ist wichtiger, ich meine, es ist immer schwierig, gegeneinander auszuspielen, aber ist es wichtiger, neue Menschen zu gewinnen oder ist es wichtiger, Menschen nachzugehen, die irgendwo sich gerade im Glauben schwer tun? Also wenn ich mir das anschaue, dieses Gebet von Jesus, dann muss ich sagen, auf jeden Fall ist eins klar, ihm sind die Menschen, die schon mit ihm unterwegs sind, total, total, total wichtig. Und ich glaube, wir müssen Menschen immer wieder neu nachgehen. Wir lesen dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo Jesus die 99 irgendwo stehen lässt. Oder nein, wo er sagt, ein Hirte lässt die 99 stehen und geht dem einen nach. Oder mit dieser Drachme. Das sind so Bilder, wo irgendwo, also das ging mir noch nie so richtig in den Kopf rein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass da die 99 stehen gelassen werden. Und das eine so irgendwo im Fokus steht, aber Jesus ist dieses verlorene Schaf, ist dieser Mensch, der irgendwo vom Kurs abweicht, wirklich eine große Last. Und wir müssen Menschen nachgehen. Wir müssen für Menschen beten, die nicht mehr so da sind. Wir müssen ihnen nachgehen. Wir müssen uns gegenseitig immer wieder neu ermutigen. Hey, wir müssen Menschen nachgehen. Wir müssen für sie da sein. So, Jesus, sein erstes Ding ist, die Jünger zu halten, sag ich mal. So, worum bittet er für seine Jünger? Da lesen wir jetzt weiter in Vers 11b. Er sagt, Heiliger Vater, bewahre sie in meinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. So, worum bittet Jesus? Jesus bittet um Bewahrung. Er bittet darum, dass sie, er bittet den Vater, dass sie nur nicht im Glauben straucheln, dass sie nicht irgendwo vom Kurs abweichen, sondern dass sie festbleiben und dass sie dranbleiben und dass sie mit Gott verbunden bleiben. Das ist für Jesus das Allerwichtigste, dass sie in Gott bleiben, in dieser Beziehung bleiben, dass sie in diesem Du bleiben, von dem, das der Marco vorher kurz erwähnt hat. Hey, ich muss immer wieder feststellen, und es ist mir wirklich ein bisschen Last geworden, dass so gerade die Generation meines Dads, der geht es auf die 60 zu, diese Generation, das waren Leute, viele von denen waren richtig begeistert dabei, in ihren jungen Jahren. Ja, ich kenne das so von Erzählungen und so. Und wenn ich mir heute anschaue, diesen Freundeskreis, den es früher gab, da irgendwo sind da die wenigsten, die wirklich immer noch dieselbe Begeisterung, dieselbe Leidenschaft haben, die immer noch irgendwo dieselbe Nähe zu Gott vielleicht auch haben. Ja. Es ist traurig, wenn es so ist, Herr Jesus bittet für seine Jünger, dass Gott sie bewahrt, dass sie eben nicht da irgendwo langsamer werden, nicht da irgendwo aufhören, sondern dass sie weitergehen und dass sie dranbleiben. Und diejenigen, die dranbleiben, diejenigen, die wirklich nah an Gott bleiben, was passiert mit ihnen? Da heißt es, dass sie eins sein werden, gleich wie wir, dass sie eins sein werden. So, das kann nur da geschehen, wo Einheit aus Gott heraus ist. Also, sie werden untereinander eins sein, aber die Voraussetzung ist, und das ist ganz, ganz wichtig, die Voraussetzung ist, dass da Einheit mit Gott da ist, intensive Gemeinschaft mit Gott da ist. Und dann ist auch Einheit untereinander nicht nur möglich, sondern ist da. Also die Einheit untereinander, die setzt die Einheit mit Gott und mit Jesus voraus. Also das können wir nicht aus uns heraus irgendwo produzieren, diese Einheit. Auch nicht durch irgendwelche Strukturen oder so. Ich kenne so manche Menschen, die sitzen in unseren Gottesdiensten und ich weiß, sie haben Jesus noch nicht ihr Leben gegeben. Und dann sind die vielleicht schon ewig da, vielleicht schon Jahre da. Aber hey, es ändert nichts daran. Erst dort werden sie mit den anderen eins sein können, wo sie wirklich auch nicht eine Entscheidung für Jesus treffen und in dieser Entscheidung, in dieser Beziehung leben, in dieser Beziehung bleiben. Ja, wir sind da mit drin, wir sind da dabei, wenn wir mit diesem Gott verbunden sind. Ich meine, Johannes, der auch in den Briefen, da geht's ja dauernd, das ist ja total wirrwarr, ja, irgendwie. Er in uns, wir in ihm, alle in allen und so, das ist dauernd so, okay, alles klar. Aber ja, wir müssen in Gott bleiben. Und nur wenn wir mit ihm verbunden sind, ist diese Einheit möglich. Und wir bleiben mal kurz in diesem Gedanken und springen jetzt mal zu Vers 21 bis 23. Und das ist so der Anfang von dem dritten Teil, also von dem Gebet für die zukünftigen Jünger sozusagen. Ab Vers 20 bis 23. Da heißt es, ich bitte aber nicht für diese allein, also eben nicht nur für die Jünger, die bis jetzt um ihn sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ja, die Jünger gehen los, sie erzählen anderen von Gottes Liebe, das sind neue Jünger. Und jetzt, da kommt Jesus auf diese Ebene und sagt, hey, und auch für diese Leute, die sich eines Tages noch entscheiden werden, wie gesagt, da gehören wir mit rein, auch für sie bitte ich, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auch auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und so weiter. So, wofür beten sie, wofür ist jetzt hier dieses Gebet auch nochmal, dass sie eins sind, dass sie Einheit haben? Und was ich hier echt interessant finde und auch cool finde, diese Einheit, die geht ja über Generationen hinweg. Die hört ja nicht auf, die gilt jetzt nicht nur für uns so als Querschnitt gerade, sondern die gilt über diese Generationen, für die Jünger, für alle danach. Ja, sie gilt über alle Kirchengrenzen hinweg. Sie gilt über alle geografischen Grenzen hinweg. Diese Einheit, und das finde ich genial, ich glaube, das ist so ein, also diese Einheit, wir dürfen mit Menschen aus anderen Gemeinden, aus anderen Kirchen eines Tages gemeinsam diesen Gott anbeten und vor diesem Gott stehen. Was ich heute wirklich glaube, ist, die endzeitliche Gemeinde, also vergesst den Begriff Endzeit, der ist sehr breit, aber diese Gemeinde der letzten Tage, das ist eigentlich Ich glaube, das wird eine Gemeinde sein, die nicht mehr so an diesen Kirchengrenzen sich orientiert. Das merken wir doch heute schon. Wenn irgendwelche Leute in eine andere Stadt ziehen, dann schauen die nicht mehr, wer ist hier Pfingstler oder wer ist hier, was ist, also, oder FEG oder, ja, sondern da schaut man, wo fühle ich mich wohl? Wo passe ich rein? Da merkt man diese, ich sag mal ein bisschen Nebensächlichkeiten, die sind nicht unbedingt unwichtig, aber die Nebensächlichkeiten, die rücken irgendwo in den Hintergrund. Und ich persönlich finde es eigentlich sehr wertvoll und sehr gut, dass wir uns neu besinnen auf das, was wirklich entscheidend, was wirklich wichtig ist. Ja. Es gab so viel Streit im Laufe der Zeit, wenn man sich mal überlegt, Martin Luther und Zwingli, die hatten ziemlich Beef zusammen in ihrem Leben, aber ich glaube, von 12 Artikeln zu verschiedenen Themen waren sie nur in einem einzigen nicht einer Meinung. Ja, das muss man sich mal überlegen, ja. Das kann natürlich ein wichtiger Punkt gewesen sein, ja. Ich finde den nicht so wichtig, aber okay, ist ja egal. Aber was ich damit einfach sagen will, so dieses, sich auf das Eigentliche auszurichten, das ist so wichtig. Und das ist eine geistliche Einheit, die da ist, die es da gibt, durch den Heiligen Geist. Und es gibt ja diesen Vergleich, den Jesus zieht. Er sagt, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also so wie Jesus und der Vater eins waren, eins sind, so sollen auch wir sein. Und ich sag dir, ich finde es unglaublich herausfordernd. Ich meine, wie will man das denn schaffen? Wie soll das denn funktionieren? Ich meine, die waren ja wirklich eine vollkommene Einheit. Also mehr geht halt nicht. Die haben top harmoniert. Die waren ein Top-Team. Also es ist so ein bisschen wie so ein Ruderteam, das irgendwie immer gleichzeitig intakt die Ruder eintunkt oder irgend so eine Choreografie, die total super aufeinander abgestimmt ist. Ja, Jesus und der Vater, diese Einheit, allein das Gebet, dass wir irgendwo uns überhaupt vergleichen könnten, die Einheit untereinander mit der Einheit des Vaters, das finde ich schon, mit der Einheit zwischen Jesus und dem Vater, das finde ich schon echt hart. Ja. Aber so ist es eben. Jesus hat gebetet, dass auch wir untereinander so einig sind, so eine Einheit haben, so miteinander unterwegs sind. Also wie gesagt, das gilt über Kirchen und Gemeinden übergreifend hinweg. Ich glaube aber auch, das gilt auch für uns als Ortsgemeinde. Also diese Einheit muss ja irgendwo konkret werden. Und zwar nicht nur ab und zu einem Allianztreffen oder so, sondern es muss konkret werden. In der Ortsgemeinde, im Umgang miteinander. Hey, Einheit ist so wichtig. Wenn ich das Neue Testament lese, zum Beispiel Paulus, die ersten 4 Kapitel des 1. Korintherbriefs gehen fast nur über Einheit. Da gibt's irgendwo Streit in der Gemeinde, Spaltungen. Ey, Paulus schreibt so viel über Einheit, dass man irgendwo da wieder zusammenfindet und argumentiert und begründet und sonst was. Und es gibt so viele weitere Stellen, die ich jetzt hier aufführen könnte. Aber irgendwo ist doch entscheidend, dass wir uns nicht unsere ganze Energie verpulvern in irgendwelche unwichtigen Dinge, sondern dass wir gemeinsam auf dieses Ziel ausgerichtet sind und da unsere Energie rein investieren können. Das Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen, das Ziel, dass Menschen vorankommen im Glauben. Egal in welchem Bereich, egal in welche Generation, in allen. Ja? In allen. Und ich glaube, fehlende Einheit ist einer der größten Hemmnisse für eine Gemeinde. Ich habe das immer wieder auch so erlebt, dass dort, wo irgendwo Uneinheit war, wo man nicht gemeinsam vorangegangen ist, wo es immer so ein bisschen Beef gab, da war keiner motiviert, da war keine Power, da war keine Energie da hat man auch das Ziel nicht gesehen. Ja. Nur dort, wo wir irgendwo uns selber hinten anstellen und sagen, hey, und die Vision Gottes ist mir viel, viel wichtiger als alle persönlichen Bedürfnisse und so, dann können wir gemeinsam da etwas bewegen. Und wenn du, ich sag jetzt mal du, ich habe da keine konkrete Person vor Augen, okay, aber wenn du der Gemeinde was Gutes tun willst, dann versöhn dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester im Glauben, dann leb wirklich echte Gemeinschaft und echte Einheit. Da heißt es im 1. Johannesbrief, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also es gibt ja immer einen Grund, warum man seinen Bruder nicht liebt, ja. Den gibt es definitiv. Es gibt einen Grund, warum man sauer ist auf den anderen oder so. Und doch ist es kein Argument. Also ich kann dir ehrlich sagen, ich glaube, das kann der Wolfgang bestätigen und jeder, der irgendwo eine Leitungsposition hat, man kriegt wirklich oft drauf. Also ich habe schon manches Mal drauf bekommen, egal ob das verbal war, also körperlich habe ich noch nie drauf bekommen, aber egal ob das jetzt war, dass irgendjemand, also so viele verschiedene Bereiche, meine Frau, wir haben gestern geredet, die sagt, ey, manchmal da sind die Nichtchristen, benehmen sich besser als die Christen. Ja, wir hatten einfach so eine konkrete Situation und so. Und was soll ich jetzt machen? Ja, es ist so, damit muss ich irgendwo lernen, umzugehen. Und das ist bei jedem von uns so. Wir müssen einfach damit umgehen. Wir müssen den Personen, auch wenn irgendwo da mal was war, müssen wir vergeben. Müssen wir sagen, hey, und es geht weiter. Und es geht nicht nur irgendwie weiter, indem ich der Person aus dem Weg gehe, sondern es geht weiter mit dieser Person. Ja. Mit dem, wo ich vielleicht mir auch schwer tue. Das will ich einfach, sag ich mal, stehen lassen. Da will ich vielleicht auch mal drüber reden, wo es notwendig ist. Das will ich klären. Aber da will ich gemeinsam mit dem anderen weitergehen. So, wir sollen eins sein in unserem Umgang miteinander. Wir sollen eine Einheit haben. Und nicht nur in unserem Umgang miteinander, sondern auch in unserer Zusammenarbeit, in unserem zueinander hinarbeiten. Also wenn ich zum Beispiel an 1. Korinther 12 denke, dieser ganze Gedanke, wo Paulus dieses große Bild malt mit dem Körper, mit den verschiedenen Körperteilen, die alle wichtig sind, die alle notwendig sind, die alle sich gegenseitig brauchen, ja, oder genauso auch Römer 12, wo es auch nochmal um Gaben geht, um unterschiedliche Stärken und so und Gaben, die man hat, wo er betont, dass sie alle wichtig sind. Hey, Einheit indem, dass wir zueinander hinarbeiten. So, ganz viele von uns haben irgendwo Verantwortung in Gemeinde. Ja. Und wir können nur dort vorankommen, wo wir zu dem anderen hinarbeiten und er zu uns hinarbeitet. Jemand hat mal gesagt, keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber ich fand das irgendwo schon treffend. Er hat gesagt, viele Gemeinden sind wie so ein Kaufhaus. Da gibt's viele Läden, aber jeder macht so sein Ding. Eigentlich sind es sogar Konkurrenten. Die kämpfen um ihre Kunden und versuchen dem anderen die Kunden wegzunehmen. Ja, so manche Gemeinden sind tatsächlich wie so ein Kaufhaus, das stimmt. Aber Gemeinde sollte mehr so sein wie so eine Firma, da arbeitet man zueinander hin. Da ist klar, damit das Endprodukt rauskommen kann, brauchen wir uns gegenseitig. Es kann nicht anders funktionieren. Jeder Bereich ist abhängig vom anderen. Also, wenn ich mir vorstelle, Daimler baut ein Auto und dann gibt's so, ich weiß nicht, wie viele Stationen, die das Auto durchlaufen muss. Und bei jeder Station kommt irgendwas dazu. Sagen wir mal zum Beispiel, die Karosserie wird nicht dran gebaut. Dann sitzen die Lackierer auf dem Trocknen. Geht halt nix. Ja. Schön, dass sie ihren Bereich so gut aufgebaut haben, ja. Ist nicht mehr sinnvoll. Oder es gibt vielleicht einen Motor oder andersrum, die Räder sind schon dran, aber das Ding hat noch keinen Motor. Ja, toll, jetzt können wir da lang warten. Ja, das Auto wird am Schluss nicht fertig sein. Gibt's ja auch den Spruch, jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied, oder? Und so ist auch Gemeinde. Wir werden nur zusammen ans Ziel kommen. Das ist so ähnlich wie bei so einem Dreibeinlauf. Ja, also so Sportarten haben mir nie gelegen, okay? Ich wollte immer schnell sein, ja? Und dann hängt dir immer so ein anderer da dran und dann muss ich auch noch so einen Takt finden und so. Und am Schluss haut einen von beiden eh hin, ja? Aber so ist auch Gemeinde. Es kann nur funktionieren dort, wo wir irgendwo lernen, mit dem anderen im Takt zu gehen und gemeinsam zu gehen. Da muss man mal ein bisschen langsamer gehen, muss man mal auf den anderen achten, mal ein bisschen schneller mitziehen oder so. Ja, auch in Gemeinde ist es so. Ich stelle mir vor, eine Gemeinde hätte keine Angebote für Kinder. Es würde keine Jugendarbeit geben. Es würde wahrscheinlich auch keine junge Familienarbeit geben. Ja, klar. Ohne eine Jugend hätten wahrscheinlich andere Bereiche zu wenig Mitarbeiter. Wiederum. Ja. Ohne die verschiedenen Gruppen, wenn wir mal die Generation durchdenken, da gibt's ja viele Angebote. Ja. Da wurden die Sachen ins Leere laufen. Ich habe letztens mit einem geredet. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal, wahrscheinlich die wenigsten waren schon mal bei Hillsong Konstanz, ja. So, ich war da mal da und das ist ja schon so sehr jugendlich und so aufgezogen, viele junge Erwachsene. Und dann war ein Mann, der war vielleicht so 45 oder so. Und ich habe es mit dem geredet und der hat gesagt, hey, der erste Grund, warum ich hier bin, ich weiß, hier werden meine Kinder zu fitten Christen werden. Ja, logisch. Der weiß, das ist einfach durchgeplant. Die, als Kinder kommen die dahin. Die wachsen, die werden gut betreut, irgendwann kommen sie in die Jugend oder bei uns zum Beispiel zu den Rangern. Und so geht das weiter, ja, dann kommen sie in den nächsten Bereich, da gibt es auch wieder gute Angebote und so geht das irgendwo durch alle Generationen. Ohne die verschiedenen Gruppen würden Sachen ins Leere laufen. Und zum Beispiel ohne die ältere Generation fehlt einer Gemeinde einfach das Fundament. Irgendwo die Geduld, das Durchhaltevermögen, die Standhaftigkeit. Wir könnten, egal welche Gruppe wir nehmen, sie alle sind wichtig. Und wir müssen, jeder Einzelne von uns muss alles tun, damit der andere Bereich gut läuft. Den anderen Bereich zu unterstützen. Also, wenn ich zum Beispiel mal von Stuttgart her denke, ich meine, wenn man jetzt da die Hauptleitung hat, dann hat man natürlich einen anderen Fokus. Ich gebe total gern von meinem Hauskreis ab. Weil ich wünsche mir, dass alle Hauskreise laufen. Und ich denke mir mal, ach, meinen kann ich schon irgendwie ausbügeln, ja, da kriege ich schon wieder neue Leute rein, ja. Aber hey, okay, der läuft nicht so gut, okay, hast du nicht Lust, noch da dazu zu gehören und so. Versteht ihr, wenn wir zueinander hinarbeiten, dann wird das ein Segen sein. Dann werden wir gemeinsam vorankommen. Und das wünsche ich uns so. So, dann heißt es hier weiter, oder hieß es hier weiter, damit, so was ist das Ziel von dieser Einheit, von diesem Einssein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So Einheit ist eigentlich sogar ein Mittel für die Mission. Also wenn ich die Urgemeinde anschaue, ich meine, da spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein, zum Beispiel sind da Zeichen und Wunder passiert und so, aber ich glaube, eins, was diese Gemeinde unglaublich attraktiv gemacht hat und unglaublich anziehend gemacht hat, war, dass sie Einheit hatten, dass sie Gemeinschaft gelebt haben, dass sie unglaublich gern zusammenkamen, dass irgendwo da Harmonie war und dass Menschen davon so beeindruckt waren, hey, sowas kennen wir nicht, so eine Art von Gemeinschaft, die ist uns einfach neu, die ist uns einfach fremd. Ja. Und Menschen, da heißt es, dass jeden Tag oder dass täglich Menschen der Gemeinde hinzugefügt wurden. Der Schmiddi, einer aus Ulm, der sich vor einer Weile bekehrt hat, der hat öfters mal erzählt oder immer wieder so in seinem Zeugnis, in seiner Lebensgeschichte erzählt, dass für ihn so ein ganz entscheidender Fakt seiner Bekehrung das war, dass er bei der Silvesterfreizeit, ich glaube auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg, ist egal, auf jeden Fall, da war einer Person total schlecht. Und ich weiß nicht, ob die, glaube ich, sogar auch gespuckt hat. Auf jeden Fall ist dann der halbe Bus, also wir sind mit so einem großen Doppeldeckerbus dahin gefahren, der halbe Bus ist aufgestanden, ist da zu der Person hingelaufen, sie haben gemeinsam für diese Person gebetet. Er sagt, hey, das hat mich so bewegt, so begeistert, dass das so die Christen sind. Ja. So, Menschen werden an unserem Umgang miteinander erkennen, dass Jesus real ist, ja. Weil, ist doch logisch, die sehen die Konsequenzen von dem, dass ich diesem Jesus nachfolge. Ich folge ihm nach und die schauen mich an und die schauen mich an mit dem, okay, der kann mir ja viel erzählen, wie sieht's in seinem Leben aus, ja. Mal schauen. Und dann zu sehen, hey, ja, das ist wirklich anders als überall anders, hey, das überzeugt. Und das begeistert. Und dann heißt es, Vers 22 und 23 noch, da sagt Jesus, und ich habe die Herrlichkeit, die du, also Vater, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Hier sehen wir, Jesus hat uns Gottes Herrlichkeit gegeben. Gottes Herrlichkeit gegeben, Gottes Fülle gegeben. Und da heißt es, auf dass sie eins seien. So, wir müssen nicht einfach aus uns heraus jetzt irgendwas produzieren, sondern wir dürfen zu diesem Gott kommen, wir dürfen bei ihm auftanken, wir dürfen bei ihm uns irgendwo neue Kraft holen und wir dürfen aus ihm heraus diese Einheit leben und in dieser Einheit stehen. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Hey, ist das nicht ein genialer Gedanke? Gott ist derjenige, der uns befähigt. Und gemeinsam sind wir stark, ja. Gemeinsam können wir so viel bewegen. Wenn wir eine Einheit sind als Christenheit, hey, was ist möglich? Ich sag dir, so viele Menschen, die ich sehe, die eine Einheit sind, zum Beispiel, ganz schlechtes Beispiel, okay? So, es gibt mittlerweile so viele irgendwelche Rockergruppen. Aber die sind eine Einheit. Die haben ihre Regeln und so weiter. Und weil sie eine Einheit sind, haben sie eine Kraft. Sind sie sogar gefährlich, ja? Also, ich hoffe, Okay, das passt jetzt nicht ganz zu uns, der zweite Teil. Aber einfach in Einheit steckt Kraft. Wenn man gemeinsam irgendwo vorangeht, gemeinsam an einem Strang zieht. Und da gehört dazu, dass man sich selber eben hinten anstellt, dass man sagt, hey, ich bin bei der ganzen Sache nicht so wichtig. Ich bin nicht so entscheidend. Es geht nicht so sehr darum, dass es mir immer gefällt. Warum? Weil mein größter Wunsch ist doch, dass wir an dieses Ziel kommen. Mein größter Wunsch ist vielmehr, dass wir an dieses Ziel kommen, als dass ich irgendwo immer da zufriedengestellt werde. Oder? Hey, wenn das unser größtes Ziel ist, dann können wir uns selber hinten anstellen und dann werden wir einen gemeinsamen Takt finden, in dem wir gehen können. Und dann können wir diesen Dreibeinlauf, heißt er so, ja, gewinnen. Dann können wir diesen Lauf gewinnen. Ja, ich wünsche das uns als Christenheit, ich wünsche das hier diese Gemeinde, dass ihr so seid und dass es euch vorantreibt und dass ihr gemeinsam noch vieles erlebt, dass ihr viel Zeit miteinander verbringt und dass ihr euch richtig gut kennt, richtig intensiv, dass ihr die Macken des anderen kennt und dass ihr trotzdem euch gegenseitig echt lieb habt. Ja, Amen. Herr Jesus, wir danken dir einfach, dass du derjenige bist, der uns vorgelebt hat, wie wir leben dürfen, Herr. Danke, dass du und der Vater, dass ihr in Einheit seid, dass ihr eins seid. Und Herr Jesus, ja, wir wollen auch dasselbe beten, was du gebetet hast, Herr, dass du uns eins machst, Herr. Dass du uns eins machst mit anderen Gemeinden hier vor Ort. Dass du uns eins machst in dieser Gemeinde, in Hauskreisen, in kleinen Gruppen, über alle Bereiche hinweg. Herr, dass wir gemeinsam vorangehen. Und dass wir uns gegenseitig immer wieder neu ermutigen, erbauen, antreiben, anspornen. Und dass wir dann auch erleben, wie da Frucht kommt. Wie da Segen kommt. Wie du dich dazustellst, Herr. Danke von ganzem Herzen, wo wir das schon sehen und erleben dürfen, Herr. Wir wünschen uns noch viel, viel mehr davon. Amen.